Happy New Year!
Hallo, hallo! Happy New Year! Wobei, wenn ihr die Folge gehört, ist vielleicht, wenn ihr also ziemlich schnell seid, ist noch nicht neues Jahr, dann haben wir Anfang Silvester. Aber dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen ganz guten Start ins 2026. Liebe Filmsündis, schön seid ihr wieder mit dabei zu dieser traditionellerweise grossartigen Sündi Award Show 2025. Wobei eben traditionellerweise ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich habe das letztes Jahr das erste Mal gemacht, aber eben gefunden, das Fakt irgendwie noch so das Filmjahr so la Revue passieren. Darum habe ich gefunden, machen wir doch das in diesem Jahr wieder mit ganz vielen Kategorien, wo alles ausgezeichnet wird, was ausgezeichnet werden und noch ein paar andere Sachen, die vielleicht nicht unbedingt so wahnsinnig gut waren in diesem Jahr. Und ja, zu dieser Show heisse ich euch jetzt herzlich willkommen. Und ihr hört es, ich bin nach wie vor ein bisschen verschnupft. Ich habe das Gefühl, irgendwie ist jede Folge des Jahres so halbwegs. Also ich weiß nicht, ob ihr das gerne hört. Also ja, einfach meine Nase ist einfach immer noch zu. Seit irgendwie Anfang Oktober bringe ich das nicht mehr weg. Aber sonst geht es mir eigentlich relativ gut. Sonst würde ich auch das jetzt hier nicht machen. Und ja, also echt das so ein bisschen vorausgeschickt als kleiner Disclaimer. Und ja, aber jetzt geht es ja wirklich darum, zu schauen, was das Filmjahr 2025 und auch Serienjahr, muss ich noch sagen, da geht es auch noch ein bisschen darum, so zu bieten gehabt hat. Aber zuerst starten wir, ja, ich will mich jetzt hier nicht selber beweihräuchern, aber einfach schnell einen kleinen Rückblick so ein bisschen auf die Filmsünder-Geschichten, die dieses Jahr passiert sind.
Was macht eigentlich
das Filmsünderjahr 2025? Ja, das schauen wir jetzt, wie gesagt, schnell kurz ein bisschen an. Was hat es gegeben? Es hat insgesamt 10 Folgen gegeben. Das ist nochmal ein bisschen weniger viel als letztes Jahr. Da habe ich mich ja schon beklagt, dass ich ein bisschen fuller geworden bin. Beziehungsweise ein bisschen weniger häufig Sachen rausgegeben. Das Jahr war es offenbar noch mal ein bisschen schlimmer gewesen. Gerade wegen den Pausen, die ich jetzt gerade vor allem im zweiten halben Jahr gemacht habe, unfreiwilligerweise. 10 Folgen, das heisst, auch 1,2 Monate hat es eine Folge gegeben. Immerhin kommt das Ganze so auf stattliche 15,5 Stunden. Also, wenn ihr alle Filmsünder-Folgen von diesem Jahr noch nachhören wollt, braucht ihr nicht mal einen Tag. Also, ich finde, das ist schon mal das Argument. Falls ihr die Sachen überhaupt mal noch hören wollt oder schon gehört habt, könnt ihr ja gerne einfach das Ganze noch mal hören. Also, eben, wie gesagt, ihr braucht ein bisschen mehr als einen halben Tag, dann seid ihr durch. Unveröffentlichte Folgen, ja, das ist so ein bisschen ein rotes Tuch bei mir. Da hat es ja die wunderbare Oscar-Livestream quasi, oder quasi Oscar-Livestream-Show gegeben, die ich nicht habe veröffentlicht. Irgendwas knackt die ganze Zeit, oder ist das beim Kopf? Ja, jetzt sollte es, glaube ich, gut sein. Eben, der quasi Oscar-Livestream, wo ich ja eigentlich aufgenommen habe, wo aber die Aufnahme nachher flöten gegangen ist und dann nie ist veröffentlicht worden. Ich probiere es nächstes Jahr tatsächlich noch einmal. Und das ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Es ist der dritte und letzte Mal, wo ich es probiere und mal schaue, ob es das mal klappt. Aber ja, das hat mich natürlich schon ein bisschen gekränkt, dass es nicht geklappt hat. Also von dem her haben wir eine unveröffentlichte Folge in diesem Jahr. Und ja, das bringt mich jetzt eigentlich noch dazu, schnell zu schauen, welches sind eigentlich die Folgen gewesen in diesem Jahr, die bei euch am besten sind angekommen, also wo die meisten Leute haben gehört. Das hat mich einfach jetzt so persönlich Wunder genommen. Darum...
Camera speed.
Sound production, take one.
Action!
Und jetzt ist es wieder einmal Zeit für ein Pfeiffer Allmund hier in diesem Podcast. Viel Spass.
Hallo? Top 5! Filmsünder-Folge 2025. Wenn es nach euch geht, ja, vorhin geht, also ich nehme die Folge zum 27. Dezember auf. 9:54 und 15 Sekunden am Morgen. Und da sieht es folgendermaßen aus. Auf Platz Nummer 5 haben wir 2 Folgen. Und zwar ist das einerseits das Sommerloch-Potpourri gewesen. Ja, so ein bisschen Notlösung dann zumal, weil ich wieder mal etwas machen wollte und dann so ein bisschen ein Roundup gemacht habe über all die Filme, die ich gesehen habe, letzte und am Schluss. Vielleicht ist es ja das gewesen, was euch gereizt hat an dem Ganzen. Sie haben noch etwa eine halbe Stunde lang einfach über James Bond rausgelassen und auf das, was uns noch erwartet in nächster Zeit, beziehungsweise jetzt ist ja gerade rausgekommen vor kurzem, dass Veröffentlichung von dem Spiel, wo ich mich sehr darauf freue, das PS5-Spiel erscheint, glaube ich, auch noch auf Xbox und anderen Konsolen. First Light, zwei Monate später erst rauskommt, also anstatt Ende März, erst Ende Mai. Und ja, da habe ich so ein bisschen im Sommerloch Potpourri auch noch drüber geredet, aber zuerst mal so ein bisschen, wie sich die Filme entwickelt haben, was ich ja nicht unbedingt so wahnsinnig gut gefunden habe. Und ja, es ist noch über Filme geredet, wie Superman, Fantastic Four und so weiter und so fort. Und auf dem gleichen Platz, also auf dem fünften Platz, ist die Filmsünder im Exil-Ankündigung war, und da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, weil das war eigentlich nur eine Werbung für irgendwie andere Podcasts, die ich mitgemacht habe, aber offenbar ist die so gut angekommen, dass sie auf dem fünften Platz landet. Was uns natürlich jetzt dazu bringt, dass es keinen vierten Platz gibt, weil wir zwei fünfte Plätze haben, sondern wir gehen direkt zum dritten Platz, und das ist auch ein bisschen eine Mogelpackung, weil da ist der Mad Max Podcast, den ich mit dem Andi, dem Stu und dem Kühne aufgenommen habe, und das zwar schon, ist jetzt das letzte oder vorletzte Jahr, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich den nochmal neu veröffentlicht, weil ich ihn nochmal bearbeitet, die Audiodatei, weil geht so in gewissen Aufnahmen hat es so Hintergrundgeräusche gegeben bei der ersten Aufnahme, die ich nicht so schön angefangen habe. Jetzt habe ich endlich ein Tool gefunden, wo ich das auch bearbeiten konnte. Darum ist die Folge neu aufgeladen worden, diesen Sommer. Und lustigerweise hat die auch sehr gut performt, wie man auf Neudeutsch würde sagen. Und darum ist Mad Max Folge mit dem Andi, dem Kühne und dem Stu auf Platz Nummer 3 gelandet. Auf Platz Nummer 2 hat mich persönlich eigentlich sehr gefreut, dass die so weit vorne ist, weil die mir auch sehr Spass gemacht hat, einerseits zum Aufnehmen und andererseits dann auch zum Nachhören. Das mache ich zwischendurch einfach so ein bisschen als Qualitätskontrolle. Und manchmal bin ich wirklich so ein bisschen am Durchsuchen, jetzt muss ich echt langsam nicht mehr mir selber zuhören. Und bei dieser Folge hat es gefällt, weil halt ich gar nicht allein war, sondern einer von meinen Lieblingspodcast-Mitstreiter, der Marc Bachmann. Und es geht um die Folge «Die nackte Kanone», beziehungsweise die ersten drei Teile von «Nackte Kanone». Noch bevor der neue Teil jetzt diesen Sommer rauskam, wo ja auch nicht so late war, wie ich habe gesagt. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und auf Platz Nummer 1... Der Nosferatu, der erste Podcast aus diesem Jahr, mal vielleicht auch eben an dem liegen, dass das der ist, der am längsten schon draußen ist, wo ich mit dem Paul aufgenommen vom Telestammtisch, und In the Mood for a Movie macht er ja auch noch zusammen mit der Kati aus Österreich, wo auch ein sehr lustiger Podcast ist. Und der ist offenbar bei euch am besten nachkommen. Aber eben, wie gesagt, es kann natürlich auch daran liegen, dass das der ist, der schon am längsten drauf ist, und darum auch der ist mit den meisten Zahlen. Weil ich staune manchmal noch, wie es manchmal Zeit braucht und plötzlich alte Folgen mehr gelost werden. Es sind vielleicht Leute, die plötzlich erst einsteigen. Ist eigentlich egal, auf jeden Fall. Merci vielmals, dass ihr so treu zugelassen habt. Ja, der Applaus ist für euch. Ja, aber jetzt fangen wir an mit den Filmsünder Awards 2025. Ja, ich hatte jetzt nicht das besseres Intro gehabt. Letztes Jahr habe ich so eine schlechte KI-Musik gespielt gehabt. Das hat mir dann irgendwie noch lustig gedünkt, aber mittlerweile bin ich so KI-mässig ein bisschen müde. Ja, das ist ja eigentlich egal, warum. Ich habe jetzt gefunden, jetzt, dieses Jahr gibt es das nicht, weil es soll ja auch nicht alle Jahre genau gleich tönen. Und zwar geht's los. Filmsünder Sündy Awards 2025. Filmsünder Sündy Awards. Ja. Filmsündy Awards, kann man einfach sagen. Geh los. Mit dem Kinobesuch dieses Jahr. Ja, schnell nach gerechnet. Ich bin nicht so wahnsinnig viel im Kino gewesen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, wobei ich dann gleich auf 21 Mal bekomme, jetzt am 27. Dezember. Es könnten vielleicht noch zwei kommen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie das noch läuft. Aber auf jeden Fall 21 war es sicher gewesen. Und da ist ein Kinobesuch für mich das Highlight gewesen, und der ist lustigerweise gerade erst passiert. Und zwar bin ich am Sonntag, 21. Dezember, sozusagen, ihre Reprise gsi mit einem ganz tollen Mensch. Darum ist das für mich das Kino-Highlight von diesem Jahr. Und was haben wir geschaut? Nicht das, sondern...
What is it?
It's your new pet. Number one, you gotta keep him out of bright light. Number two, keep him away from water.
This is incredible.
And probably the most important thing, don't ever feed him after midnight.
Ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal erwähnt habe, aber Gremlins, Das ist bei mir so eine mittlerweile Tradition geworden, dass ich den vor oder ziemlich genau an Weihnachten immer wieder schaue. Ich finde den Film wirklich super. Es ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Eben «Scheiss auf Love Actually» und wie sie alle heissen. «Gremlins» ist der Weihnachtsfilm. Zumindest für mich. Und dieses Jahr hat es tatsächlich dazu geführt, dass Kultkinos in Basel den zeigt. Also der allererste aus 1984 vom Joe Dante. Und was allein ja schon grandios gewesen wäre, aber eben, wie gesagt, ja noch eine sehr tolle Begleitung dabei gehabt, wo das Kinoerlebnis einfach noch mal viel spektakulärer und schöner gemacht hat. Und darum ist das mein Platz Nummer 1 Kinobesuch am Sonntag, 21. Dezember, Gremlins. Das wäre der erste Sünde, der hier verliehen wird. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den, sag jetzt mal, weniger positiven Sachen. Filme, die vielversprechend haben ausgesehen, aber am Ende doch einfach sehr enttäuschend und einem so mit dem Gefühl hier zurückgelassen. Da haben wir ein paar Anwärter gehabt, das Jahr. Einerseits lustigerweise eben die Folge, die am besten angekommen ist, beziehungsweise über den Film, den wir dort geredet haben, «Nosferatu» von Robert Eggers. Ich weiss, ich hatte dann relativ positiv getönt gehabt, Anfang Januar, nach dem ersten Kinobesuch. Ich bin dann ja noch ein zweites Mal schauen, bevor ich den Podcast aufgenommen mit dem Paul. Dort ist mir auch immer noch sehr gut reingekommen, wobei ich dort schon gemerkt habe, dass die zweite Hälfte noch mehr abgeflacht ist als beim ersten Kinobesuch, weil es wirklich so war, also die erste Hälfte bis dorthin, wo der Hutter gespielt von Nicholas Holt zurück auf Deutschland geht, einfach das Ganze, was da zu Transylvanien spielt, ist wirklich sackstark, auch bildstark und weiss ich was. Und er ist wirklich so ein bisschen, zieht sich so ein bisschen. Und beim dritten Mal habe ich ihn dann auf Blu-ray geschaut und die haben mir extra die Extended Edition besorgt, wo es gesagt, ja, da gibt's noch unveröffentlichtes Material, hängt dort noch drauf. Und ich natürlich, ja, super, oder? Da kann man sich irgendwie noch eine halbe Stunde zusätzlich reinziehen. Am Ende ist es, glaube ich, nicht mal 5 Minuten gewesen und ich habe ehrlich gesagt beim Schauen auch gar nicht gemerkt, wo das diese hinzugefügt wurden, weil das Teil zieht sich definitiv wie billiger Käse, den man geschmolzen hat. Also, es war wirklich ein bisschen eine Frechheit gewesen, das Ganze. Also, vielleicht hat es auch noch ein bisschen drin gespielt, dass ich mittlerweile mit dem Film nicht mehr so viel anfangen kann. Ja, der wäre auch sicher ein guter Anwärter auf Sünde. Dann haben wir einen anderen gehabt, Heads of State, über den habe ich auch kurz geredet. Im Sommerloch Potpourri, glaube ich. Das ist so eine Amazon-Produktion Action-Komödie mit dem John Cena und dem Idris Elba, wo sie die Staatsoberhäupter spielen von den USA und von Großbritannien, also der US-Präsident und der britische Premier. Hat ein paar lustige Szenen, aber im Ende ist so ein bisschen 0815 Action-Gurke, wo eben auch wieder zu viele Computereffekte noch drüber geknallt wurden und irgendwie auch zu wenig Herz war. Und der Trailer hat eigentlich so amüsant ausgesehen, man hat da so viel daraus machen und darum war der eigentlich auch eher ein bisschen enttäuschend gewesen in diesem Jahr. Heads of State, also dabei. Und jetzt komme ich zu einem ganz kontroversen Film, der ja dieses Jahr auf ganz vielen Top-Listen landet, Top-5-Listen, Top-10-Listen, ist der überall drauf. Und vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem, weil der Film so abgefeiert worden ist, als ich ihn dann nachgeholt habe, ich ehrlich gesagt nicht ganz begriffen, warum das den alle so abfeiert. Und das ist «Sinners». Das ist von mir aus gesehen der grösste Hype-Film aus dem 2025. Bei uns hat der ja «Blood and Sinners» geheissen, warum auch immer. Michael B. Jordan spielt die Hauptrolle, oder beziehungsweise die Hauptrolle nicht. Er ist ja eine Doppelrolle zu sehen als Zwillingsbrüder, den er spielt. Das Ganze spielt in den Anfangs 1930er Jahre in den USA, wo noch die Prohibition gilt hat. Und die zwei Brüder, die kommen zurück auf Mississippi, wo sie aufgewachsen sind. Sie haben irgendwie so für einen Gangsterboss gearbeitet, Chicago, glaube ich sogar. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall in der US-Grossstadt. Kommen dann zurück in ihre Heimat und wollen dort einen Club auftun. Einfach explizit für afroamerikanische Leute oder einfach Leute mit Migrationshintergrund in den USA. Und dann passieren so Sachen. Und ja, es hat ein paar coole Sachen in diesem Film, das wollte ich mal nicht absprechen. Der Sound ist sensationell, mal abgesehen von den paar schlechten Popsongs, die sie irgendwie auch noch reingeschafft haben, warum auch immer. Aber sonst ist es so Südstaaten-Blues, soulmässig, also recht cooler Soundtrack. Könnte vielleicht sein, dass der später noch Thema wird. Aber sonst so vom Film her habe ich so gefunden, so ein bisschen oder eben wie der Einspieler hier aus, übrigens, hören wir mal, wer da hämmert, so schön zusammenfasst. Nicht so mein Cup of Tea. Dann haben wir noch einen weiteren Anwärter, der auch in die Kategorien fallen könnte. Und zwar ist das House of Dynamite von Catherine Bigelow, den ich ja sehr schätze als Regisseurin. Gefährliche Brandung, Near Dark, wobei den habe ich ja letztes Jahr in der Sündi Award Show schon gesagt, dass der nicht so gut alt geworden ist. Aber sonst finde ich Catherine Bigelow eine fantastische Regisseurin. Und zumindest eine, die mich jedes Mal darauf freue, wenn etwas Neues rauskommt. Und die hat jetzt einen neuen Film rausgegeben, dieses Jahr. Und der ist direkt auf Netflix erschienen. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob der in den USA wegen der ganzen Oscar-Thematik, damit der dort ins Rennen geschickt werden kann, auch noch kurz gelaufen ist. Wahrscheinlich. Kleine Klammer auf. Streaming-Filme, also die nur auf den Streaming-Diensten erscheinen, die werden nicht für Oscars nominiert. Sie müssen in den Kinos gelaufen sein. Und Netflix macht es halt jetzt einfach auch so, dass sie die Filme irgendwie für eine Woche schnell ins Kino schicken, damit sie sagen können, ja, ich bin im Kino gelaufen, also können wir ihn ja für die Oscars schicken, wobei der Netflix-Chef ja überhaupt kein Kinofan ist, was echt per se schon ein Frevel ist, wo man einfach nicht so unterstützt, aber ist ja egal. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu fest abdrifte die ganze Zeit. Aber auf jeden Fall hat Catherine Bigelow von Netflix einen Film produziert, House of Dynamite heisst der, und es geht darum, dass eine Atombombe Richtung USA geschickt wird. Und dann sehen wir so, die Zeit, die die USA realisieren, oh, da kommt die Atombombe auf uns zu und dann müssen sie überlegen, was machen wir jetzt? Oder? Sie wissen nicht, wo sie herkommt, sie wissen nicht, wie sie sollen reagieren, sie wissen nicht, gegen wen sie sollen reagieren. Und das Ganze wird dann aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt. Und ich muss sagen, so, die erste Hälfte war super gewesen. Da bist du wirklich so gespannt. Boah, krass, oder? Es sind so Diskussionen, wo du denkst, ja, fuck, oder? Also, wie willst du da darauf reagieren, wenn du nicht weißt, woher das die kommt, oder? Nein, es gibt eine Abklärung am Lauf, oder? Du bist mit irgendwelchen Staatschef am Telefon und probierst herauszufinden, wer es war. Und dann so, ja, wo könnte man denn jetzt irgendwie den Gegenschlag planen? Weil irgendetwas muss man ja machen, offenbar, oder? Und das ist sehr spannend. Bis man irgendwann merkt, dass die verschiedenen Perspektiven eigentlich gar nichts Neues erzählen. Also, bei der ersten ist es noch spannend, da fragst du dich so, oh, was passiert denn beim nächsten? Und dann ist es eigentlich schlussendlich dreimal die gleiche Geschichte. Und am Schluss, ja, das ist auch sehr kritisiert worden, dass das Ende vom Film, da möchte ich jetzt nichts spoilern, mir hat jetzt das nicht so gestört, dass man das so gemacht hat. Aber sonst so für sich gesehen, finde ich den Film eigentlich nicht so wahnsinnig gut. Eben gerade weil er eigentlich sehr viel aufbaut am Anfang, aber ja, am Schluss am Ende irgendwie so ein bisschen im Leeren dreht und ja, ist eigentlich eine gute Idee gewesen, leider von mir aus gesehen nicht so wahnsinnig gut umgesetzt. Nochmal ein Anwärter wäre zum Beispiel auch der Frankenstein von Guillermo del Toro. Da habe ich ja schon in der letzten Winterpotpourri-Folge darüber geredet, dass ja, da auch sehr viel Potenzial verschenkt ist worden. Da möchte ich jetzt gar nicht im grossen Detail gehen. Die könnt ihr einfach nachhören, weil ihr findet ja die Folge, das ist glaube ich die zweitletzte, die erschienen ist, vor Lethal Weapon. Könnt ihr hören, warum das der für mich nicht ganz so gelungen ist, aber eben, ich meine, es ist jetzt keiner von den Filmen, die ich jetzt hier gesagt habe, schlecht, logischerweise, aber es ist jetzt einfach wirklich so ein bisschen der. Jetzt habe ich schon ganz viele Beispiele genannt, die diese Sünde könnten gewinnen, aber es gibt einen ganz klaren Gewinner des Jahres für mich und das ist der da hier.
Our lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. Everything you are, everything you've done, has come to this.
When the need for certainty is absolute, and the odds are deemed impossible, the mission falls to him.
Should he choose to accept?
For every life you try to save,
you gamble millions more.
Now the fate of every living soul on Earth is your responsibility.
Ja, jetzt der Trailer extra relativ lang laufen, weil es ja so, man hört so bedeutungsschwanger, episch wird dem versprochen. Das gibt jetzt einen Abschluss von der Filmreihe, wo man so noch nie gesehen hat, beziehungsweise man könnte es meinen, wenn man den Trailer so schaut. Und das ist eigentlich eine Filmreihe, die mir sehr ans Herz gewachsen ist über die letzten 30 Jahre, muss man jetzt schon fast sagen. Und es ist Mission Impossible, The Final Reckoning, der letzte Teil von dieser Saga mit Tom Cruise. Ja, und der macht einfach relativ viel leider falsch. Wo schon der Vorgänger, Dead Reckoning, wo dann noch als Part 1 angekündigt worden ist und er eben zu Dead Reckoning umgewandelt ist worden. Das habe ich, glaube ich, in der Podcast-Folge auch ausführlich erklärt. Es ist echt darum gegangen, dass man das Finale von der Mission Impossible Reihe als Zweiteiler ansetzen wollte. Part 1, Part 2. Dann hat man aber gemerkt, dass Part 1 nicht ganz so gut ist gelaufen, wie man das gehofft hat. Und hat man gedacht, oh, wenn man es jetzt als Part 2 in die Kinos bringt, dann können noch weniger Leute schauen, weil alle das Gefühl haben, es sei eine Fortsetzung. Und darum hat man es nicht The Final Reckoning genannt und hat nicht ganz eingehalten, was der Titel versprochen hat. Was schon bei Dead Reckoning das Problem war, ist, man probiert irgendwie alles zu verknüpfen. Der Fehler hat ja auch schon, die letzten Bond-Filme mit Daniel Craig gemacht, dass alles irgendwie aufgebaut muss sein und irgendwie vor 30 Jahren schon etwas passiert ist, was dann in diesem Film irgendwie noch eine Rolle spielt. Und dann der Bösewicht, der dann zumal schon die Fäden in den Händen hatte, hat plötzlich auftaucht. Und das ist dann auch der, den man am Schluss muss besiegen, damit alles noch so ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Wo einfach wirklich von mir aus gesehen unnötig war. Und es kommt auch noch dazu, Tom Cruise, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, man kann von ihm halten, was man will. Ich habe jetzt mit ihm meinen Frieden geschlossen, nach gewissen Sachen, die ich mit ihm mal gesehen habe. Aber hier stellt er sich wirklich einfach so als der Messias, Jesus-ähnliche Typ her, der eigentlich der Einzige ist, der irgendwie die Welt retten kann. Und das ist so plump und das ist fremdschämend inszeniert, dass ich wirklich am Schluss nur noch so den Kopf schütteln konnte. Hey, come on, Alter, jetzt lass mal gut sein. Also, ich meine, man kann ja schon von sich selber überzeugt sein, aber irgendwo hat es ja auch seine Grenzen. Darum wäre er eigentlich auch ein guter Anwärter auf den Mach-mal-Pause-Sünde. Das ist der Sünde, den ich ja letztes Jahr schon verliehe, für Leute, wo man so denkt, hey, könnt ihr uns mal eine Pause gönnen? Lasst doch jetzt uns mal ein paar Jahre Zeit. Könnt ihr gerne wieder kommen, aber jetzt hat es langsam ein bisschen überstrapaziert mit unserer Geduld. Da würde Tom Cruise bestens reinpassen. Aber für ihn gibt es jetzt auf jeden Fall, fang mal der Sünde. Wollen wir da noch einen Applaus haben? Zumindest einen Applaus gibt es. Auch wenn der Preis ein bisschen despektierlich ist, aber auf jeden Fall. Ja, jetzt geht dann mach mal Pause angesprochen. Da gibt es noch ein paar andere Anwärter, die der Sünde verdient hätten. Aber da brauchen wir zuerst noch schnell den Pete Wankman.
Dann mach mal Pause.
Merci. Der Sünde, wo der Pete Wankman aus Ghostbusters hier angesagt hat, das sind eben Leute, wo man sich wünscht, dass sie sich vielleicht für eine Zeit mal zurückziehen, weil man sie so häufig gesehen hat und vielleicht eben auch langsam so ein bisschen der Haus voll hat von diesen Leuten. Aber Tom Cruise habe ich genannt, mit Mission Impossible Top Gun rollt er einfach so ein bisschen alles auf, was erfolgreich war früher. Wobei, jetzt kommt er ja dann beim neuen Film nächstes Jahr, beim Iñárritu, wo einen neuen Film rausbringt, wo ich sehr gespannt bin. Da ist jetzt nur ein ganz kurzer Teaser rausgekommen, wo es wieder mal so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und genau das wünsche ich mir auch von Tom Cruise, weil das wieder mal etwas zeigt, was man von ihm noch nicht so sieht. Oder dass ein Schauspieler ist, wieder mal etwas zeigt, was man noch nicht gesehen hat. Und das sieht sehr vielversprechend aus. Darum, er wäre Anwärter gewesen. Aber weil ich jetzt gespannt bin auf das, was da kommt, dann geht er jetzt mal raus. Wir haben aber noch andere Anwärter, wie zum Beispiel der Pedro Pascal. Der sieht man ja auch als Scheiss-Bot. Eddington ist jetzt vor kurzem rausgekommen, wo er mitgespielt hat. Fantastic Four und so weiter und so fort. Also der Mann ist omnipräsent. Und ganz viele haben sich langsam ein bisschen satt gesehen an ihm. Ich muss jetzt hier sagen, von mir kommt jetzt der Mach mal Pause Sünde nicht über, weil ich bin noch nicht so Pedro Pascal müde wie vielleicht andere. Und ich weiß nicht, was das liegt. Ich sehe den Typ einfach gern. Auch wenn man muss sagen, ja, ich kann es gut verstehen, dass das gewissen Leute langsam ein bisschen aus dem Haus raushängt. Ich muss zugeben, ich sehe Pedro Pascal immer noch gern und darum ist er jetzt auch nicht der, der die Sünde gewinnt. Weiter anwärter wäre Christoph Waltz. Gehört mir auch schon eigentlich seitdem, dass er das zweite Mal den Oscar gewonnen hat, für die gleiche Rolle sozusagen. Er hat ja für Inglourious Basterds und Quentin Tarantino als Hans Landa hat er den Oscar bekommen als der Nazi dann. Und er hat kurz darauf nochmal für einen Tarantino-Film einen Oscar bekommen, wo er einfach auf der guten Seite quasi nochmal die gleiche Rolle gespielt hat, bei Django Unchained. Und Christoph Waltz spielt eigentlich seither nichts mehr anders. Frankenstein ist das Beispiel von Guillermo del Toro, der das Jahr rausgekommen ist, wo ich auch gedacht habe, ja, man sieht ihn zwar irgendwie schon gerne, aber hey, halt, komm, mach mal Pause, irgendwie so. Also holt doch mal wieder etwas führen, was man noch nicht gesehen hat von dir. Ich muss aber hier jetzt noch schnell Klammer aufmachen. Er hat ja scheinbar auch in dem Luc Besson Dracula-Film mitgespielt, den ich nicht gesehen habe, weil die Kritiken relativ vernichtend waren. Aber dort soll Christoph Waltz wieder ein bisschen amüsanter sein, also spannender zum Zuschauen. Da habe ich leider nicht gesehen und darum nehme ich ihn jetzt hier auch aus dem Rennen raus, fairerweise. Für den «Mach mal Pause, Sündi», weil ich auch nicht feig bin, sein ganzes Övre jetzt aus diesem Jahr zusammenzufassen. Und darum ist er sicher nicht der Gewinner. Wer hankerum auch sehr prädestiniert wäre für «Mach mal ein bisschen Pause», ist Margot Robbie. Das habe ich, glaube ich, schon letztes Jahr noch nicht erwähnt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber sie ist immer ja seit Barbie, bin ich ihr auch ein bisschen überdrüssig geworden. Und sie ist jetzt nicht so krass omnipräsent wie andere. Aber ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie muss sehr aufpassen, dass sie es nicht überstrapaziert. Wobei man bei ihr auch noch muss sagen, hey, so weit ist es noch nicht ganz. Sie können es noch ein bisschen überstrapazieren. Ich meine, dieses Jahr hat sie mit Big Bold Beautiful Journey einen Film rausgegeben, der ja ziemlich schlecht angekommen ist, beziehungsweise ich gar nicht angekommen. Der hat ja Minus gemacht à la Nondre Dieu und ist auch kritisiert worden, dass er nicht gut ist. Ich habe mir den auch gespart, muss ich ehrlich zugeben, obwohl ich mich sehr auf den Film gefreut habe, weil nebst der Margot Robbie oder Colin Farrell mitspielt. Und das sind zwei Schauspieler, die ich so gerne habe, und ich mich sehr darauf gefreut habe, die mal zusammen auf der Kinoleinwand zu sehen. Und dann habe ich gehört, wie schlecht der Film ist. Und es war auch etwas, was ich normalerweise nicht mache. Ich lasse mich auch meistens nicht davon abbringen, Filme zu schauen, die ich unbedingt schauen will. Aber bei dem habe ich dann wirklich das Gefühl gehabt, hey, komm, jetzt lasse ich es halt einfach sein. Schade. Und nächstes Jahr kommt ja Wuthering Heights raus, wo Margot Robbie auch mitspielt. Und jetzt bin ich langsam so ein bisschen gespannt, wie sich ihre Karriere weiterentwickelt, dass man dann wirklich irgendwann mal sagt,
dann mach mal Pause.
Aber eben, wie gesagt, das ist noch nicht ganz so weit. Ganz im Gegenteil zu jemandem, und da schicke ich noch eine kleine Vorwarnung raus. Ich habe eine ziemliche, vielleicht unerklärbare Antipathie mit dieser Person. Das ist vielleicht auch ein bisschen unfair. Mein Problem mit dieser Person ist einfach, dass sie schon Fantastilliarden von Geld auch auf ihrem Konto hat und gleich noch ihren Fans jeden Rappen aus dem Portemonnaie zieht mit irgendwelchen fadenscheinigen Sachen. Also erstens hat sie das Jahr, sie ist schon Musikerin, muss man jetzt hier noch sagen. Das wäre ja eigentlich ein K.O.-Kriterium für die Kategorie rein, weil es sich nicht um eine Filmschauspielerin oder Filmschauspieler handelt. Aber da kommen wir noch dazu. Sie hat nämlich filmisch das Jahr auch noch etwas verbrochen, was ich finde, das ist, geht einfach gar nicht. Weil sie einfach ihren Fans, gut, man muss auch sagen, man ist ja selber schuld, wenn man das mit sich machen lässt und dann noch Geld dafür ausgibt, aber ja, ich finde es gleich daneben, dass man das macht und sich als grosse Wohltäterin auftut, permanent. Also erstens mal hat sie dieses Jahr ein Album rausgegeben, wo sie, glaube ich, so Ed Sheeran-mässig einfach mal irgendwie Algorithmen hat abgefragt, was alles angesagt ist und einfach all die Elemente reingepackt hat und mit dem Schluss irgendwie etwas rauskommt, wo man einfach nicht kann hören kann. Also ja, ich glaube, eine Sekunde habe ich mal reingelassen und dann gemerkt, das ist nichts, wo ich meine Aufmerksamkeit irgendwie möchte verschwenden dafür. Und er hat sie aber noch kurz bekommen. Und das finde ich auch wirklich die Frechheit, warum dass sie jetzt hier auf dem Platz 1 landet. Sie bringt nicht nur ein schlecht gemachtes Album raus, musikalisch, sondern sie hat wirklich noch die Frechheit, einen Kinofilm dazu zu veröffentlichen, wie das Album entstanden ist. Und wie gesagt, man kann ihr auch keinen Vorwurf machen, dass sie aus dem Kapital schlägt. Ich finde es einfach eine Frechheit, dass man überhaupt so dreist sein kann und das macht. Also die Leute, sind mal dahingestellt, die dort her sind gegangen. Also, und dann wird sie gleich noch als Galionsfigur abgekultet, obwohl sie von mir aus gesehen auch die konservativsten Werte irgendwie privat gegen aussen trägt, wo ich einfach auch so ein bisschen finde, ich kann einfach mit dieser Person nichts anfangen, es ist wirklich etwas sehr Persönliches. Das muss ich jetzt hier nochmal betonen. Alle, die abfeiern, machen das, ich spreche mich das nicht ab, aber mir geht die einfach so auf den Zeiger und durch das, dass sie eben jetzt mit dem Kinofilm über ihr schlechtes Album tatsächlich noch etwas Filmisches gemacht hat, dass sie den «Mach mal Pause, Sünde» verdient hat.
I'm very aware of mysterious forces at play that I will never have any control of.
V
This show created a bonding experience for like 70,000 people all at once. There's something very special about that.
Ja, es ist Taylor Swift. Ich habe den Hype nicht verstanden, Person. Aber eben, wie gesagt, es ist wieder so ein persönliches Ding. Ich habe eh immer ein bisschen Mühe, wenn Leute so abgekultet werden, weil ich finde, hey, man muss auch mal am Boden bleiben. Also auch wenn irgendwelche Schauspieler oder irgendwelche sonst Popstars irgendwie so als Galionsfigur hergestellt werden, dann bin ich immer per se mal schon ein bisschen skeptisch. Und bei Taylor Swift finde ich wirklich einfach so, sie mag ja vielleicht gute Stücke geschrieben haben aus Sicht von Leuten, die gerne so Musik hören. Aber im Gegensatz zu Pegasus, wo ich ja mit der Musik auch nicht viel anfangen kann, aber hingegen kann honorieren, weil ich merke, das ist wirklich auch, es steckt sehr viel dahinter, sehr viel Bütz. Musik, die dabei rauskommt, ist vielleicht nicht mein Ding, aber da hörst du, da ist wirklich Arbeit dahinter, das ist ausgeklügelt, da ist etwas überlegt dahinter. Also musikalisch, instrumentalistisch überlegt dahinter. Und bei Taylor Swift habe ich wirklich einfach so das Gefühl, das ist meistens einfach so ganz knallhart, einfach durchkalkuliert, einfach gerade was auch gut ankommt. Eben, wie der Ed Sheeran vorhin erwähnt, bei dem ist ja das ähnlich. Und darum, ich finde Taylor Swift, mach mal Pause bitte. Und darum hat sie von mir aus gesehen den Sündi für Mach mal Pause das Jahr definitiv verdient. So, jetzt habe ich relativ viel rumgemullet. Jetzt möchte ich noch ein bisschen selber mal ein bisschen Pause haben vom Rumfluchen.
Dann mach mal Pause.
Ja, mach ja. Sondern jetzt kommen wir nämlich zu etwas, was wieder ein bisschen mehr Freude macht. Und das ist der Sündi für etwas, das ich definitiv nicht habe gesehen habe, dass es so gut wird.
What? You didn't see that coming?
Da gäbe es auch ein paar Anwärter, zum Beispiel Ballerina mit der Ana de Armas, Spin-off von John Wick-Reihe, wo ich gedacht habe, ja, braucht es jetzt das wirklich? Weil John Wick mit dem vierten Teil ja eigentlich fertig war und man jetzt das noch ausschlachten will. Es hat ja noch die Serie gegeben, Continental, die, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut war. Dort habe ich nicht mal reingeschaut, muss ich ehrlich zugeben. Darum erlaube ich mir jetzt hier auch kein Urteil zu fällen, weil ich es nicht habe gesehen. Aber Ballerina war auch so ein bisschen so von wegen, buh, ja, also, jetzt schlachtet man das noch aus. Aber das war erstaunlich gut gewesen. Gute Action-Szene. Ana de Armas ist sowieso eine Sympathieträgerin. Die möchte ich noch viel mehr in Hauptrollen sehen. Und die hat da einfach einen drauf, actionmässig. Also, die dreht Actionfilm par excellence. Also, gut, das hat sie ja schon bei No Time to Die gezeigt. In dieser viel zu kurzen Zeit, wo sie vorkam, ist, dass sie einen drauf hat. Und das hat auch Spass gemacht. Und habe ich nicht gesehen, dass das so gut wird, Sündi. Gleich geht es mir mit der Phoenician Scheme von Wes Anderson, wo ich also das Gefühl hatte, ja, jetzt ist langsam sein Schema, da seine Puppenhausoptik, die er ja immer zelebriert und das Farbenfrohe langsam ein bisschen fertig ist und er selber einfach so an die Spitze getrieben hat, weil er sich selber abgefeiert hat mit seinem Stil und allem. Ich habe gedacht, komm, jetzt ist es vielleicht mal wirklich fertig, jetzt kannst du dir mal etwas Neues überlegen. Und bei Phoenician Scheme habe ich dann gefunden, hey, krass, irgendwie ist es mir noch nicht verleidet, dem zuzuschauen. Von dem her wäre das auch ein guter Anwärter auf, habe ich nicht gesehen, dass es so gut wird, Sündi. Das Gleiche gilt für die nackte Kanone mit dem Liam Neeson. Da habe ich ja mit dem Marc Bachmann darüber geredet, dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass der gut wird. Und der hat mich auch positiv überrascht. Das war sehr unterhaltsam gewesen. Und den könnte man jetzt eigentlich auch auszeichnen. The Roses ist auch so ein Beispiel, eine Neuverfilmung, wo mit dem Benedict Cumberbatch und der Olivia Colman, wo ja schon mal mit dem Michael Douglas und der Kathleen Turner verfilmt ist worden, dann mal unter der Regie von Danny DeVito und jetzt von Jay Roach. Nochmal neu aufgelegt, aber erzählt nicht genau das Gleiche neu, sondern baut die ganze Geschichte ein bisschen anders aus. Und es ist so eine bitterböse, schwarze Komödie geworden, die ich wirklich genossen habe. Ich weiss, viele andere Leute, wie das du zum Beispiel, gefunden, der hat das Potenzial nicht ganz rausgeholt. Aber ich habe den wirklich sehr toll gefunden. Ist für mich, wenn ich eine Top-10-Liste machen müsste mit den coolsten Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, wäre der sicher auch drunter. Aber es hat am Schluss dann auch ein anderer müssen werden, wo mein Herz eben einfach auch noch ein bisschen dabei ist, weil es mir schon seit der jüngsten Kindheit begleitet und in den letzten Jahren teilweise auch ein bisschen zweifelhafte Ausgeburten gegeben hat, zumindest so in filmischer Hinsicht. Und darum hat mich sehr überrascht, was da dieses Jahr präsentiert wurde. Und der auch noch gerade von Netflix. Wer hätte es gedacht?
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains.
Toute?
Bah non. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Non, mais Metadata, ça va pas, non? On va pas dire ça à César. Tu veux qu'il nous jette au lion ou quoi?
Asterix und Obelix, der Kampf der Häuptlinge. Ist jetzt ein bisschen Mogelpackung, weil es ist jetzt echt kein Film. Wobei, man könnte es als langen Film bezeichnen. Es ist eigentlich eine Miniserie, die Netflix da rausgehauen hat. Basiert auf dem Comic «Der Kampf der Häuptlinge», wo ja schon bei «Operation Hinkelstein» beim Film aus Ende 80er ja schon so ein bisschen verwurstet ist worden, auch ansatzweise. Und jetzt haben sie wirklich den ganzen Fokus auf den Kampf haben sie jetzt gelegt, weil der bei «Operation Hinkelstein» gar nicht vorgekommen ist, wenn es mir recht ist. Haben sie jetzt das hier nochmal umgesetzt und auch sehr schön aus meiner Sicht. Coole Animationen, die mich ein bisschen erinnert an den zweiten Teil vom gestiefelten Kater. Also Computer plus handzeichnet wirkt es auch mal. Es ist wahrscheinlich eher als digital entstanden, aber es sieht einfach sehr toll aus. Ist vielleicht nicht ganz der beste Asterix, würde ich sagen. Da gäbe es jetzt noch ein paar andere Favoriten. Asterix erobert Rom, Sieg über Cäsar und so, wo ich dann gleich noch ein bisschen lieber habe. Aber wie gesagt, das hat mich sehr erstaunt, dass der so gut ist worden. Eben gerade als Netflix-Produktion, weil ich so das Gefühl hatte, ja, die schlachtet jetzt einfach noch alles aus, was sie irgendwie können. Aber ich habe das sehr gefeiert, das Comeback von zwei von meinen Lieblings-Comic-Figuren. Übrigens hat es ja dieses Jahr auch einen neuen Comic gegeben, also in gedruckter Form, Asterix in Lusitanien. Und den würde ich euch auch sehr ans Herz legen, falls ihr den noch nicht gelesen habt. Der lohnt sich auch so. Ja, auf einer Zugfahrt habe ich den schnell verschlungen, muss man fast sagen. Und sehr, auch wieder sehr herzig und liebevoll gemacht. Und ja, irgendwie steckt dort, trotzdem, dass Asterix und Obelix schon so uralt ist, also die ganze Comic-Geschichte, fließt dort immer noch sehr viel Herzblut drin. Und das freut mich halt auch als Fan, sage ich jetzt mal, der ersten Stunde, also nicht der ersten Stunde von Asterix, sondern der ersten Stunde von mir. Finde ich echt schön, was da gerade passiert. Könnte man jetzt eigentlich auch als schönes Comeback nehmen. Ah, übrigens, das hat auch einen Applaus verdient. Hätte man jetzt eigentlich auch ein Comeback nehmen können, wie sich das gehört, oder? Sündy Award gibt es ja den Comeback Award. Dann jetzt Asterix und Obelix mal kategorisch rausgenommen, weil da gibt es noch ein paar andere Anwärter.
I'll be back.
Es war ein schwierig, überhaupt Leute zu finden, weil, ja, muss ich vielleicht noch vorausschicken, es geht um Leute, die, also Schauspielerinnen und Schauspieler, die man jetzt eine Zeit nicht mehr gesehen hat im Kino und dann das Jahr wieder mal auf der Bildfläche sind erschienen. Eben ein Beispiel, letztes Jahr war Demi Moore bei Substance, wo ja das Fulminanz-Comeback gefeiert hat, wo der Sündi letztes Jahr gewonnen hat. Und das Jahr war es nicht so eindeutig gewesen, weil da bin ich auch zum Teil ein bisschen im Internet, habe ich müssen schauen, weil ich selber nicht drauf bekommen. Was sind echt so für Comebacks gewesen das Jahr? Und da hat es ganz viel auf dieser Liste gehabt und ich musste sagen, hä, aber die sind ja in den letzten Jahren immer wieder auftreten. Was ich gar nicht zähle, aber zum Beispiel Pamela Anderson, die hat ja letztes Jahr mit The Last Showgirl, hat die ja schon wieder Auftritt gehabt, jetzt das Jahr mit Naked Gun, ist sie ja auch wieder auf der Bildfläche erschienen, aber eben, das zählt für mich nicht als Comeback, weil sie ja eigentlich quasi schon vorher dabei war. Was denn noch so rum gewesen wäre, wo man vielleicht mit dem Sündi könnte auszeichnen, wäre zum Beispiel Thea Leoni für Death of a Unicorn, also ist eine amerikanische Schauspielerin, wo mir echt lustigerweise jetzt gerade als erstes Sinn kommt, dass sie bei Jurassic Park 3 mitgespielt hat. Ah ja, und im ersten Bad Boys natürlich. Dick and Jane mit dem Jim Carrey, Deep Impact, hat sie auch mitgespielt. Und so auf jeden Fall hat die jetzt das Jahr bei Death of a Unicorn mitgespielt, mit Paul Rudd und der Jenna Ortega. Da hat eben Thea Leoni auch mitgespielt. Andere Anwärter wären auch wieder aus dem Horror-Genre Jennifer Love Hewitt und der Freddie Prinze Jr., die nach Jahren mit dem Kinoauftritt haben dürfen geniessen. But I know what you did last summer, also die Fortsetzung zu «Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast», habe ich aber auch nicht gesehen. Darum können die eigentlich gar nicht gewinnen jetzt. Und der Rolf Saxon bei Mission Impossible The Final Reckoning. Jetzt seht ihr ja schon mal, wie schwierig es war, Comebacks rauszuholen, wenn ich jetzt sogar den vorgraben. Das ist der gleiche wie beim ersten Mission Impossible. Das ist da der im Büro angestellt, der die Knocklist auf seinem Computer hat und wo er vom Ethan Hunt und seiner Truppe geklaut wird. Und der hat jetzt tatsächlich beim Final Reckoning auch noch Auftritt. Am Schluss habe ich die aber jemanden gefunden, wo ich tatsächlich Freude hatte, ist sie wieder mal auf der Kinoleinwand erschienen, weil sie auch wirklich lange nichts mehr gemacht hat. Ich glaube, es mindestens 10 Jahre ist sie nicht mehr im Kino zu sehen. Und das ist...
I'm sorry, I'm just having a little trouble competing with Hava Nagila.
Das war wirklich ein kurzer Ausschnitt, für sie zu erkennen. Es ist Jennifer Grey, die man ja kennt als Baby bei Dirty Dancing. Und auch die Schwester von Ferris Bueller in Ferris Bueller's Day Off.
Ferris Bueller's Day Off. Because life is too beautiful a thing to waste.
Ja, Jennifer Grey, in den 80er Jahren hat man sie so gehypet als nächsten grossen Star am Hollywood-Himmel. Die Karriere ist dann leider nicht ganz so verlaufen, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Aber das Jahr hat sie einen Auftritt bekommen in einem wunderbaren Film, nämlich in einer Dramödie, sage ich jetzt mal, also Dramakomödie «Real Pain» von Jesse Eisenberg, wo zwei Cousenkel zusammen aus den USA auf Polen reisen, weil sie dort die jüdischen Wurzeln von ihrer Grossmutter auf die Spur gehen und mal ein bisschen herausfinden wollen, wo das die eigentlich herkommt. Und Jennifer Grey ist Teil von dieser Reisegruppe, wo die beiden Cousenkel dabei sind. Und ich habe es schön gefunden, ist sie dort auftaucht. Ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt, dass es sie ist. Also, ich glaube, im Abspann habe ich es gelesen, dass es Jennifer Grey ist. Und dann habe ich gedacht, oh, schön! Und dann bin ich mal ein bisschen nachschauen, die Szene noch einmal. Und ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so bleibend wie der Eindruck von Demi Moore bei Substance letztes Jahr hat hinterlassen. Aber aus meiner Sicht hat es jetzt niemand anderes gegeben, der diesen Sündi bestes Comeback verdient hat. Und darum verdient für Jennifer Grey hier auch einen Applaus. Der nächste Sündi ist der gut alt geworden Sündi. Also der, der zwar schon alt ist, aber eben...
We're not too old for this shit.
Not too old for this shit. Filme von früher, die gerne noch super funktionieren, da hat es nicht wahnsinnig viel Anwärter gegeben, muss ich jetzt ehrlich sagen. «They Live» von John Carpenter wäre eine Möglichkeit gewesen. Der ist wunderbar gealtert, muss ich sagen. Das habe ich auch schon erwähnt in einer der letzten Podcast-Folgen. Und ich habe sogar eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem Telestammtisch «Best of Cinema»-Reihe. Die in Deutschland ist dann nochmal aufgeführt worden, das Jahr «They Live», so als Kultfilme, die sie wieder ins Kino holen. Und ja, fast, ihr könnt die Folge gerne nachhören. Habe ich, wie gesagt, ist die auch in meiner Filmsünder im Exil-Playlist auf Spotify findet ihr die. Und es ist nur interessant, wie so verschiedene Generationen den Film anders wahrnehmen. Ich habe mich aber jetzt für einen anderen entschieden, der gut alt geworden Sündi gewinnt. Und das ist... Ja, während der Neue von Robert Eggers von mir aus gesehen ein bisschen abgeflacht ist, muss ich sagen, das Original aus 1922 ballert immer noch ordentlich rein. Und das ist echt schon krass, wenn man bedenkt, dass der Film schon über 100 Jahre alt ist. Und es geht um Nosferatu von Friedrich Wilhelm Murnau, den ich ja in dem Podcast hier schon ein paar Mal geredet habe, in der Blutsauger-Folge in der Halloween 2023 ist es, glaube ich. Und natürlich auch jetzt Anfangsjahr, wo es um einen neuen Nosferatu gegangen ist. Aber ich finde, der Originalfilm, der kränkelt einfach nie. Der ist immer noch wahnsinnig gut. Ich habe mir jetzt das Jahr auch in der Vorbereitung für einen Podcast mit dem Paul zum neuen Nosferatu haben wir jetzt auch Blu-ray gekauft und ich habe es keine Sekunde bereut. Und der wandert bei mir auch so stetig langsam auf, so in meine Top 5 Lieblingsfilme. Ich glaube, wenn man jetzt dem noch ein paar Jahre gibt und ich den auch Jahr wieder mal noch einmal schaue, könnte es wirklich sein, dass der plötzlich dann irgendwann in meiner Top 5 Liste landet und darum auch verdient einen gut gealterten Preis, weil ich den das Jahr wieder mal geschaut habe. Und darum hier Nosferatu von 1922. Gut alt worden, Sündi. Nach dem gut alt worden, Sündi, geht es traditionellerweise gut. Kann man schon von einer Tradition reden, wenn es erst das zweite Mal ist? Ja, ich glaube, eine Arbeitskollegin von mir hat gesagt, ich glaube, sobald man es zweimal macht, ist es dann eine Tradition. Und von dem her also, traditionellerweise geht es aber jetzt direkt ins Gegenteil. Und zwar geht es hier um eine nicht gut alt worden, Sündi. Da wären auch gute Anwärter, lustigerweise, die gerade, mit Nosferatu direkt etwas zu tun haben. Das ist nämlich Nosferatu Phantom der Nacht von 1979 von Werner Herzog. Habe ich das Jahr gemerkt, den könnte man sich, glaube ich, wirklich schenken. Muss man, glaube ich, nicht nochmal schauen, wenn man ihn schon mal gesehen hat. Es war sehr amüsant, den mal zu schauen, weil ich den Regiekommentar von Werner Herzog eingestellt hatte und eigentlich fast mehr Interesse hatte an der ganzen Entstehungsgeschichte als am Film selber. Und es hat ein paar Bilder drin, vor allem Landschaftsbilder, die sehr gut aussehen, aber sonst ist der Film leider ein bisschen vergessenswert und nicht so wahnsinnig gut umgesetzt. Dann habe ich das Jahr «The Running Man» mit dem Arnold Schwarzenegger von 1987 nachgeholt, im Zuge dessen, dass ja jetzt eine neue Verfilmung von «Running Man» in den Kinos läuft, wo ich aber lustigerweise noch gar nicht schaue. Und jetzt habe ich zum ersten Mal «The Running Man» gesehen, aber der mit dem Schwarzenegger, und da muss ich sagen, uiuiui, ist jetzt nicht einer von den Action-Gurken, wo ich finde, ja gut, ist jetzt zwar hoch, aber macht irgendwie Spass. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen gelangweilt bei diesem Film. Und ja, es ist so, der funktioniert von mir gesehen heutzutage nicht mehr so wahnsinnig gut. Da kommt noch dazu, wie er mit dieser Frau dort umgeht, mit dem ganzen Entführungszeugs und weiss ich was, was dort noch alles mitspielt. Ja, habe ich gefunden, ja, nicht gut alt geworden. Aber gut, ist ja ein Film aus 1987, also das war schon. Beides hat mich aber nicht so verknüpft wie das, was vor kurzem hier auf diesem Kanal passiert ist. Nämlich vor einer Woche habe ich über diesen Film schon geredet und dort habe ich schon eine rechte, fast Hassrede, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, ziemlich über diesen Film rausgelassen und es geht um den da hier.
I'm thinking we should cut the blue wire.
Hey, wait!
What?
That's not what I'm thinking.
What, do you think maybe the red?
No. I'm thinking that it's 8 minutes and 42 seconds. We can go upstairs, wait for the bomb squad. And have a cappuccino.
Rog.
Yeah. Grab the cap.
They're back. Lethal Weapon 3.
You have the right to remain unconscious. Anything you say ain't gonna be much.
Back to bed.
Brennpunkt LA. Die Profis sind zurück. Lethal Weapon 3. Ja, es gibt ganz viele Gründe, warum das der Film bei mir nicht sehr gut alt geworden ist. Und warum das der beim Wiederschauen bei mir relativ ungedurchgegangen ist. Ja, die Gründe habe ich euch alle schon erzählt in der letzten Folge. Also, falls ihr es noch ein bisschen genauer wollt wissen, dann könnt ihr gerne die Folge nachhören, wo ihr ja findet. So, aber jetzt ist wirklich definitiv genug geflucht. Jetzt möchte ich gerne mit positiven Sachen weitermachen. Es geht noch ein Moment. Ich hoffe, ihr habt noch der View. Ihr könnt auch gerne jetzt, wenn wir schon Silvester haben, beziehungsweise vielleicht, wenn ihr das hört, ist das neue Jahr schon angerollt und ich weiss auch nicht, ob ihr bei dem Dry January mitmacht. Dann könnt ihr euch gerne ein Käffeli oder ein Teeli gönnen und mit mir anstoßen. Jetzt, weil es noch das alte Jahr ist, habe ich jetzt da noch ein Bierli aufgemacht und stoße gerne mit euch an auf ein gutes 2026. Merci vielmals noch einmal, dass ihr so treu zugelassen habt. Das ist wirklich cool, weil ich schaue eigentlich die Zahlen nicht mehr so an, einfach rein, weil es mich gar nicht interessiert, weil ich das echt für die paar Nasen mache, die zulassen und Freude haben dran. Und ich geht es mir ja nicht darum, viele Leute zu haben, die zulassen, sondern einfach lieber Leute, die gerne zulassen. Und es macht wirklich Spass, nach wie vor das zu machen. Und darum gibt es den Film und den Podcast sicher auch noch das Jahr, wo jetzt auf uns zukommt. So, wenn wir schon so versöhnlich sind, machen wir jetzt auch versöhnlich weiter. Und da geht es jetzt um einen Film, den ich endlich nachgeholt habe nach all diesen Jahren. Wir haben ja, glaube ich, alle auf unserer imaginären Liste so ein paar Filme, die wir noch nicht haben gesehen, wo wir uns vielleicht sogar ein bisschen dafür schämen, dass wir sie noch nicht gesehen haben. Und da hat es ein paar gegeben, Jahr, wo ich jetzt endlich nachgeholt habe. So einer von diesen Filmen, wo man nicht dran vorbeikommt.
I am inevitable.
Ich bin unvermeidbar. Da gibt es eben auch Filme, die unvermeidbar sind. Und da hat es ein paar gegeben dieses Jahr. Zum Beispiel Interstellar von Christopher Nolan habe ich das Jahr endlich nachgeholt. Ja, hat man gescheiter, glaube ich, im Kino gesehen. Der hat er noch mehr gewirkt. Aber das war wirklich einer, als ich Rotz und Wasser kühlen plötzlich, weil mir irgendwie die Story recht nahe gegangen ist. Lustigerweise, Christopher Nolan schafft es. Obwohl seine Storys meistens relativ plump sind und so. Aber ja, jetzt bei Interstellar muss ich sagen, sehr guter Film. Ich weiss, der kommt auch bei ganz vielen Leuten nicht so wahnsinnig gut an. Aber mir hat der jetzt zum Beispiel einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Der schafft es aber leider nicht ganz. Wir haben da noch andere Anwärter, zum Beispiel Annie Hall und Manhattan von Woody Allen. Habe ich jetzt auch endlich mal gesehen, wobei Annie Hall definitiv besser ist als Manhattan, muss man sagen. Vor allem wegen der Diane Keaton, die ja leider dieses Jahr gestorben ist.
Bring out your dead! Bring out your dead!
I feel happy!
Ja, also mit ihr hat man wirklich eine tolle Schauspielerin verloren. Was man auch in Annie Hall eben sehr gut sieht. Dann habe ich auch endlich nachgeholt Parasite, Oscar-Film von Bong Joon-ho, koreanischer Regisseur. 2019, 2020, irgendwie so etwas, ja. Und da habe ich bisher immer noch nicht gesehen und jetzt habe ich ihn endlich mal nachgeholt. Network war auch so ein Oscar-Film gewesen, aus dem Jahr 1979, den ich endlich nachgeholt habe. Also jemand, der in den Medien arbeitet, eigentlich eine Pflicht. Darum habe ich mir jetzt dieses Jahr auch reingezogen, aber es gibt klare Gewinner und das ist der hier.
Of course I'm an excellent driver. He lets me drive slow on the driveway. There's only 28 miles on the odometer since I drove it a week ago last Saturday. It should be more than 28 miles.
What is this? Who is this guy?
Raymond is your brother.
My brother? I don't have a brother.
Bones, now hear the word of the Lord.
Of course I'm an excellent driver.
You know how to drive?
Yeah.
Raymond! You never touch the steering wheel when I'm driving. Do you hear me?
Yeah.
Do you hear me?
Of course, I don't have my underwear.
What?
Rain Man aus dem Jahr 1988, gleichzeitig mein Geburtsjahr, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum das der nachher Code Sünde verdient hat, sondern weil es einfach ein wahnsinnig toller Film ist, wo auch dort, ich habe es vorhin schon gesagt, zwischendurch entfleucht auch mir ein Tränchen und das ist also bei Rain Man gegen Schluss passiert und der Dustin Hoffman und der Tom Cruise als Geschwisterpaar finde ich grandios. Eben der Dustin Hoffman spielt Autist und der Tom Cruise fängt raus, dass sie Brüder sind, das, was er ja nicht gewusst hat vorher. Und es geht um das Erbe eigentlich schlussendlich, weil der Tom Cruise nichts erbt, sondern aus dem Dustin Hoffman Charakter. Und darum ist der Tom Cruise überhaupt erst bereit, sich mit ihm abzugeben, weil er echt den Stutz will. Und er führt ihn so quasi als Erpressung, damit er einen gewissen Teil von dem Erbe bekommt. Und dann wachsen sie so zusammen, die beiden Brüder. Und das ist echt eine schöne Geschichte. Eine Regie geführt hat Barry Levinson. Und warum hat mir der gefallen? Es ist einfach irgendwie eine herzerwärmende Geschichte und vor allem Dustin Hoffman spielt einfach wahnsinnig gut. Man nervt sich vielleicht ein bisschen zwischendurch, wobei man sich ab dem Tom Cruise im Charakter auch nervt, aber am Schluss gewinnt man die beiden Charaktere gleich irgendwie gern und wie gesagt, ja, am Schluss habe ich so ein bisschen das Tränchen müssen verdrücken. Ich verrate jetzt nicht, warum, für die den Film noch nicht gesehen haben, aber unbedingt die Sehempfehlung, falls du Rain Man noch nicht gesehen hast. Würde ich sagen, das wäre so einer, den man wirklich mal nachholen könnte und auch den Preis verdient hat für einen Nachhol. Sündi! Yes! So, nachdem dass wir jetzt in meinem Geburtsjahr rumgewurschtelt sind, kommen wir zurück ins Jahr 2025 mit einem Sündi, was es letztes Jahr noch nicht gegeben hat. Das ist nämlich der Binge-Watch-Sündi! Nicht der Baywatch-Sündi. Hat nichts mit dieser 80er-90er-Serie zu tun, wo Frauen und Männer in roten Badkleidern und Badhosen in Zeitlupe am Strand entlang sind gesäckelt. Ja, man fühlt sich gerade wieder direkt zurückversetzt. Aber eben, wie gesagt, diese Sünde hat nichts mit Baywatch zu tun, sondern es geht um eine Binge-Watch-Sünde. Also Binge-Watch ist ja der Ausdruck, den man braucht, wenn man Serien durchbinget, also einfach am Stück quasi durchschaut, wenn man dann Zeit hat für so etwas. Habe ich letztes Jahr natürlich viel mehr Zeit gehabt, weil ich dann noch krank war. Und das Jahr hat es bei mir nicht so wahnsinnig viele Serien gegeben, die ich geschaut habe. Zum Beispiel die 5. Staffel von You habe ich mir noch reingezogen, nachdem ich mit der Tracy im Summer of Love über You geredet habe. Von mir aus gesehen, einen grottenschlechten Abschluss. Wobei, ja gut, anders erwartet habe ich es ja auch nicht. Und eigentlich war die Serie von Anfang an nicht so wahnsinnig gut gewesen. Habe ich ja so ein bisschen als Guilty Pleasure-Serie abgestempelt und ist der bis zum Schluss nicht geblieben, weil mittlerweile ist es wirklich nur noch Guilty gewesen und kein Pleasure. Dann habe ich «House of Guinness» geschaut. Das ist auch eine Netflix-Produktion von den Machern von «Peaky Blinders», die sehr vielversprechend aussehen und zum Teil auch recht gute Showwerte liefert. Also sehr gut gemacht auf eine Art und Weise. Aber die haben am Schluss gleich relativ plump, so die Story. Nicht nachvollziehbare Charakterentwicklungen zum Teil, wo man so denkt, warum ist jetzt die genau mit dem zusammen? Das hat man überhaupt nicht gesehen. Und hingegen im Umkehrschluss gibt es das pure Gegenteil, dass man schon von Kilometern weit entfernt manchmal sieht, was jetzt da, wo das jetzt so rauslaufen soll am Schluss. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber was mich bei dieser Serie eigentlich genervt hat, ist, dass sie wirklich mit einem ganz frechen Cliffhanger aufhört, wo ich so muss sagen, hä? Selbst wenn man gespannt ist, wie es weitergeht, echt schon nur aus Trotz schaue ich im Fall die nächste Staffel nicht. Weil es einfach so eine Frechheit ist, so aufzuhören. Gut, ist ja egal. Dann habe ich «Malice» habe ich noch geschaut. Das ist eine Serie mit dem David Duchovny. Er spielt so einen reichen Arsch, der mit seiner Familie in Griechenland Ferien macht. Und dann kommen sie ein neues Au-pair über, sozusagen, also jemand, der auf King aufpasst. Und der hat irgendwie etwas Zwielichtiges für dein Schild. Und das hat sehr vielversprechend angefangen, ist dann aber auch so mau irgendwie geendet. Das Gleiche gilt für «The Beast in Me», auch eine Netflix-Serie, wo es darum geht, dass Claire Danes, die spielt die Hauptrolle, sie spielt so eine Autorin, die mal einen Erfolgsroman geschrieben hat und irgendwie schon seit Jahren quasi eine Schreibblockade hat. Und dann zieht einen reichen Typ nebendran ein, so in ein Anwesen, und bei diesem Typ hat man vor Jahren mal mitbekommen, oder beziehungsweise ist der verdächtigt worden, dass er seine Frau umgebracht hat. Dann geht es echt darum, ist er es wirklich gewesen oder nicht? Und das klingt auch sehr spannend so vom Schiff aus, aber am Schluss eben gleich sehr vorhersehbar und läuft ein bisschen auf das auf, was man eigentlich schon von Anfang an erwartet hat. Und darum sind die eigentlich alle nicht unbedingt prädestiniert für eine Binge-Watch-Sünde, aber da hat es eine Serie gegeben, die wirklich von mir 10 von 10 Punkten bekommen hat, oder vielleicht sogar 12 von 10 Punkten. Und das ist die da hier.
You're making a big mistake. Dad. He's only a kid.
Dad, I haven't done anything.
He's a good kid. Jamie, I want you to listen carefully.
Dad. What's going on?
I'm going to start off with asking you.
Do you know a girl called Katie Leonard? Yeah? Describe each other as friends then. Is she dead then?
Why would you ask her?
Ich warne euch jetzt einfach schon vor, schaut die Serie nicht, wenn ihr mental vielleicht nicht gerade so stabil unterwegs seid, weil die ziehen dem wirklich einfach runter, wie weiss nicht was. Ja, die letzte Folge blöderweise nach einer Frühschicht geschaut und dann bin ich eh so ein bisschen dünnhütiger unterwegs, wenn man wenig geschlafen hat und früh aufgestanden. Und boah, das ist wirklich heftig. Es geht um «Adolescence», Netflix-Miniserie, die das Jahr bei den Emmys schon recht abgeräumt hat. Die Handlung, es geht darum, dass die Polizei einen 13-jährigen Bub verhaftet, Jamie, den man vorhin im Trailer auch gehört hat. Es geht darum, dass es eine Mitschülerin von ihm ermordet worden ist. Und ja, viel mehr verrate ich lieber nicht. Und es sind 4 Folgen und jede dauert um eine Stunde rum und es ist quasi so in Echtzeit gedreht, also so One-Shot-mässig. One-Shot, das ist, wenn es wie keinen Schnitt gibt oder keinen sichtbaren Schnitt, muss man besser sagen. Birdman ist so ein Beispiel, wo der ganze Film quasi ohne Schnitt ist gedreht worden, beziehungsweise alle Schnitte ein bisschen versteckt hat. Die Eröffnungssequenz von Spectre ist auch so ein Beispiel. Und dann gibt es noch ganz viele andere One-Shot-Filme. 1917 von Sam Mendes ist auch so einer. «Adolescence» ist eben auch so gefilmt, dass einfach jede Folge quasi wie ohne sichtbaren Schnitt auskommt. Und es ist eine sehr aufwühlende Geschichte. Also ich würde es auch niemandem empfehlen, der gerade so ein Kind hat in diesem Alter oder kurz vor diesem Alter, also eben 13-jährige Jamie, das reisst dem schon mit. Und ich habe ja bekannterweise keine Kinder. Ich war zwar selber mal ein Kind und ich habe auch meine eine oder andere Erfahrung gemacht, sage ich jetzt mal, mit den Autoritäten. Und das ist mir zum Teil schon ein bisschen eingefahren, was da passiert. Also, keine Angst haben, es ist nicht das Gleiche passiert wie in dieser Serie, aber es zieht einem mit, das ist wunderbar inszeniert und von mir aus gesehen aber wirklich so eine 12 von 10. Also verdiente Binge-Watch Sünde 2025. Nein. Binge-Watch, nicht Baywatch. Ja, nicht das gesucht, sondern das da hier. Jawohl. Der Binge-Watch Sünde 2025. Geht an Adolescents. So, jetzt haben wir sechs Sünde sind noch führig. Ich mache ja selber schon fast nicht mehr. Aber ich hoffe, ihr mögt noch. Jetzt geht es übrigens nur noch um Filme, wie sich das gehört. Weitermachen mit einer Sünde für den besten Charakter aus dem Filmjahr 2025. Und da mache ich kein grosses Trara drumherum, wer da alles nominiert könnte sein, weil für mich hat es nur jemanden gegeben, der das Jahr den Sieg verdient hat. Gar nicht so einfach, Ausschnitt zu finden aus einem Film, der quasi ohne Dialog funktioniert. Aber vielleicht habt ihr es schon ein bisschen gehört, um was es gehen könnte. Wahrscheinlich, wenn ihr es gemerkt habt, stehe ich jetzt Katzenhaar zu Berg, weil ich bin ja bekennender Nicht-Katzenfreund. Ja, werde jetzt wahrscheinlich auch Katzenfreunde sagen. Aber ich bin eher immer der Hundefreund gewesen als der Katzenfreund. Und darum ist es umso erstaunlicher. Aber das kann ich auch nicht los anerkennen, dass jetzt das Jahr mein Lieblingscharakter tatsächlich eine Katze ist. Und zwar geht es um Katz, top Figur aus dem Film Flow. Animationsfilm aus Belgien, wo zwar eigentlich, wenn man es streng sieht, schon 2024 rausgekommen ist, aber ich habe ihn halt jetzt erst 2025 gesehen. Und der hat auch den Oscar gewonnen als bester Animationsfilm des Jahres. Zu Recht, muss ich ja sagen. Und da geht es darum, dass die Welt überflutet wird und eigentlich nur noch Tiere überlebt haben. Also man sieht keine Menschen und darum gibt es auch keine Dialoge in diesem Film, was ja sehr erfrischend ist. Und der Film geht etwa so anderthalb Stunden, grosso modo. Und ist sehr schön gemacht, sehr schöne Tierbeziehungen. Und die Katze, die in diesem Film vorkommt, ist einfach auch wirklich sensationell toll. Und darum ist das mein Platz Nummer 1. Wer hat gedacht, dass jemals eine Katze bei mir Spitzenplatz belegt? Aber ja, da lernt man immer wieder Neues dazu. Das hätten wir in diesem Fall auch abgehandelt. Abgehandelt? Es geht weiter mit der Kategorie, die auch sehr wichtig ist, dass Charaktere gut miteinander funktionieren, vor allem. Nämlich, dass die Chemie stimmt zwischen diesen beiden. Die schönste Liebesgeschichte, die jemals ist erzählt wurde, die zwischen Topper Harley und der Ramada aus Hot Shots. Nein, ich wollte einfach wieder mal einspielen, aber es geht wirklich um Chemie zwischen zwei Figuren in einem Film, beziehungsweise zwei Darstellenden. Und da gäbe es auch ein paar Anwärter, wie zum Beispiel Jesse Eisenberg und Kieran Culkin als Goose-Enkel im Film A Real Pain, der Tom Hanks und der Bryan Cranston haben grossartig gefunden in Phoenician Scheme, dann der Benicio del Toro und der Leonardo DiCaprio in One Battle After Another, der Michael B. Jordan und er selber in Sinners, obwohl ich den Film ja per se nicht so wahnsinnig gefunden habe, aber das muss man ihm einfach zusprechen, wahnsinnig krass gut gespielt, für das er ja eigentlich beide Rollen selber gespielt hat. Aber der Sünde für das beste Leinwandpaar geht an.
I'd sworn off love after my wife died, but this woman was put together in all the right ways. Face, head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. And a bottom that would make any toilet beg for the brown. Sorry to keep you waiting, ma'am.
Der Liam Neeson und Pamela Anderson in Naked Gun, die nackte Kanone aus 2025. Kann ich ja schon im Sommerloch Potpourri gesagt, dass die beiden Zucker sind und es irgendwie herzerwärmend gefunden mit dem Hintergrund wissen, dass die beiden ja tatsächlich auch zueinander gefunden im richtigen Leben. Und darum hat es mir auch gedacht, die zwei haben einfach auch eine wunderbare Chemie auf der Leinwand hergebracht. Und wenn die nackte Kanone schon nicht beim Besser als er hätte sollen sein, Sünde gewonnen hat, dann zumindest bei bester Chemie. Ja, verdienterweise. Und ich wünsche Liam Neeson und Pamela Anderson alles Gute für ihre Zukunft. Und wenn wir da schon einen Einspieler hatten, der am Anfang recht sexuell aufgeladene Musik läuft. Es geht um Filmmusik, die man auf und runter lässt. Und da hat es ein paar Anwärter gehabt. Der Soundtrack von The Roses habe ich zum Beispiel super gefunden. Ballerina habe ich auch gelassen. Das ist so ein bisschen elektronischer, aber auch sehr schön. Nosferatu habe ich auch wunderbar gefunden, obwohl der Film ja am Schluss dann vielleicht ein bisschen enttäuschender rausgekommen ist. The Brutalist ist tatsächlich auch ein Soundtrack, den ich sehr häufig gelassen habe. Aber gewonnen hat für mich, da übergebe ich doch lieber eigentlich das Wort, oder besser gesagt, die Luft meinem Schwesterli. Für ihre Interpretation auf dem Kazoo für die Filmmusik von Sinners hat sie natürlich jetzt nicht für diesen Podcast extra gemacht, sondern das hat sie gemacht für einen Podcast, den ich mit Sinneswiss aufgenommen habe, beziehungsweise bin ich dort eingeladen gewesen als Quizmaster für das Filmquiz 2025 und da war eine Kategorie gewesen, Filmmusik aus dem 2025 zu erraten und Lo hat eben auf dem Kazoo, das ist so ein Blasinstrument, mit dem überhaupt Instrument zu sagen, wo sie die Filmmusik interpretiert hat. Und eine davon war eben auch Sinners gewesen. Und auch wenn ich den Film vielleicht per se nicht so abgefeiert habe wie andere, habe ich zumindest gefunden, hat er eine wunderbare Filmmusik gehabt, abgesehen von den paar Pop-Stücken, die ich schon erwähnt habe, die mir nicht so zugesagt haben, habe ich die Filmmusik sehr toll gefunden und auch viel gelost das Jahr. Und darum für mich verdient der Platz Nummer 1 bei den Sündis für die beste Filmmusik. Beim nächsten Sündi geht es um die beste Szene oder meine Lieblingsszene aus dem Filmjahr 2025, wo einem so bleibt, beziehungsweise was ich so ein bisschen als Qualitätsmerkmal festgemacht habe, ist, dass ich die Filmszene auf YouTube etliche Male nachgeschaut habe. Und ja, ich muss sagen, sorry, es ist eigentlich kein Film aus dem 2025. Er muss zumindest nicht in den USA, ist er erschienen schon letztes Jahr, 2024. Bei uns aber ist er 2025 im Kino gekommen und darum ist er auch einfach der, der es verdient hat, das Jahr die beste Szene zu bekommen. Es hat auch gar nicht gross viel Anwärter gehabt, weil es schon für mich ganz klar war, als ich die Szene im Kino gesehen habe, diesen Sommer, dass das meine Lieblingsszene wird von diesem Jahr. Und es ist...
Taylor has been on the job for 10 minutes now and has nothing to show for it. She sees a Mr. Businessman type coming toward her. And something about it, God knows what, makes Taylor want to announce his approach. She slips first into a reggae beat, then something slinkier. And for the first time today, Taylor feels a spark and begins to whack the cowbell on the downbeat. It's pretty cool. The groove has arrived, and the groove is like a road you want to follow. She could speed the beat up, get some Tom in there, but she's watching Mr. Businessman, and that seems wrong for this dude. She believes Mr. Businessman will just go on past on his way to the business hotel, and when he's gone, Taylor will switch to something else. But instead of floating on by,
nimmt er seine Finger auf und wippt mit dem Beat mit und erinnert sich an seine Grossmutter, die in der Küche gestanden ist und dazu mit dem Kochlöffel in die Luft gewippt hat. Ja, wir befinden uns in einer Kleinstadt auf einem Platz. Eine Schlagzeugerin macht dort Strassenmusik, wo dann irgendwann so ein Bürogummi mit einem nackten Koffer daherkommt und dann plötzlich fängt er an tanzen und schnappt sich eine Frau aus dem Publikum, die sich nebenbei angesammelt hat. Besser kann es nicht mehr werden heute, jetzt hören wir auf. Das ist meine Lieblingsszene von diesem Jahr und die kommt aus dem Film «The Life of Chuck». Für sich gesehen nicht ganz so wahnsinnig überzeugend von A bis Z, der Film für mich jetzt persönlich. Aber wow, diese Szene, das ist wirklich eine, die habe ich auf YouTube auf und runter geschaut. Das hat mir einfach irgendwie so imponiert. Klar, es ist ein Film, logischerweise, aber so die Situation, oder so die Strassenmusikerin baut so ihr Schlagzeug auf, dann fängt sie so ein bisschen halb interessiert, so ein bisschen an spielen, und dann sichtet sie da den Typ, oder? Gespielt übrigens von Tom Hiddleston, kommt er her und, wie gesagt, der stellt er irgendwie zuerst mal, also zuerst bleibt er mal stehen, lässt ein bisschen zu, irgendwann stellt er seine Aktentasche her, fährt mit dem Finger einfach mitwippen und alles, und ja, dann entsteht dort so eine kleine Szene auf dem Platz dort, wo Leute hergehen und schauen, was da jetzt passiert. Und er schnappt sich eben noch eine, die dort im Publikum dabei ist und auch schon so eine leichte Tanzeinlage für sich herlegt. Und dann tanzen die zwei dort auf dem Platz. Und am Schluss ist wirklich so, haben sich die Leute irgendwie gefunden, so in einer ganz random Situation. Und ich habe das so schön gefunden, so von wegen, das hat mir wieder mal gezeigt, hey, zwischendurch muss man halt einfach mal irgendwie etwas ein bisschen Absurdes machen, einfach so für, aus dem Trott rauszukommen, der eigentlich sonst so alltäglich herrscht. Und das habe ich so schön gefunden, das so ein bisschen als Wachrüttel-Moment, so von wegen, hey, wir stehen doch alle auf guten Beat, wir stehen doch alle auf gute Musik, wir stehen doch alle darauf, uns ein bisschen zu bewegen und auf Freude eigentlich. Jeder Mensch hat doch gerne Freude. Und das hat für mich die Szene so richtig schön zelebriert und darum ist das meine Lieblingsszene 2025. Vor besten Szenen kommen wir direkt zur besten schauspielerischen Darbietung. Das heisst, Frauen und Männer nehmen hier zusammen. Ich mache es jetzt nicht so wie die Oscars, die das trennt, weil ich finde, das ist heutzutage nicht mehr so zeitgemäss. Und ja, ich hätte jetzt allein schon beim One Battle After Another von Paul Thomas Anderson könnte ich jetzt gerade Awards verteilen, dass es datcht, der gibt so viele Leute, die man könnte auszeichnen. Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Chase Infinity, die Tochter spielt vom DiCaprio und so weiter und so fort. Sean Penn natürlich, der eine wunderbare Leistung abliefert. Dann auch erwähnenswert ist von mir aus gesehen Olivia Colman in The Roses. Mia Threapleton bei Phoenician Scheme, Emma Stone in Bugonia und so weiter und so fort. Von mir bekommt aber jetzt ein ganz anderer Film, beziehungsweise ein ganz anderer Schauspieler, den beste Darbietungs-Award, der von mir aus gesehen auch schon lange viel mehr Filmpreise verdient hat, wo ich jedes Mal darauf plange, dass er jetzt endlich auch mal für einen Oscar ausgezeichnet wird, obwohl man die Auszeichnung ja mittlerweile auch ein bisschen mit Vorsicht kann geniessen und so. Aber jetzt drum. Du hast jetzt zwar noch nie einen Oscar gewonnen, aber zumindest gibt es jetzt, fang mal eine Filmsünde in diesem Jahr für deine Performance. Und das ist...
You're running out of puff.
Well, maybe out of puff, but I still have my balls.
Yeah, right. Not for long.
Ich habe vorhin schon erwähnt, Colin Farrell, also einer von meinen Lieblingsschauspielern, wo ich jedes Mal, wenn es irgendwie Gelegenheit gibt, ihn im Kino schauen, ausser jetzt geht das Jahr mit Margot Robbie zusammen und ich habe gefunden, ja, nein, das tun wir jetzt nicht an. Ich würde mir jetzt das schöne Bild nicht zerstören von ihm, aber ich liebe den Mann einfach und ich finde es unglaublich, dass der immer noch nicht mit einem Oscar ist ausgezeichnet worden. Er spielt jetzt in dem Film, den ich ihn dafür auszeichne, mit dem Film Sünde, spielt bei Ballad of a Small Player, so eine abgefuckten, spielsüchtigen Betrüger, der zu Macau, also Macau ist so ein bisschen Las Vegas aus Asien, Millionen verlochert. Ist auch wieder eine Netflix-Produktion, habe ich gar nicht so schlecht gefunden, vom Edward Berger, der ja letztes Jahr Conclave rausgebracht hat. Und der ist ein bisschen verrissen worden zum Teil. Ich finde den wirklich gar nicht so schlecht. Also falls ihr ihn noch nicht habt gesehen, ich kann den sehr empfehlen. Und Colin Farrell liefert einfach von mir aus gesehen wieder grandios ab. Und ja, es zeigt einfach, dass der Mann das ist einfach ein geiler Schauspieler, ein Sympathieträger, beziehungsweise eben hier spielt er ja nicht unbedingt per se ein Sympathieträger, also man fiebert mit ihm mit, obwohl man eigentlich ja gottsjämmerlich tragisch und grusig findet auf eine Art, aber gleichwohl irgendwie will, dass er am Schluss so ein bisschen zu seinem Seelenwohl kommt, oder wie man dem auch immer sagen will. Darum, für mich, der Colin Farrell, gewinnt der Filmsünde für die beste Performance 2025. Und wenn wir schon bei der besten Performance sind, kommen wir jetzt zu der Königskategorie, könnte man fast sagen. Action! Jetzt geht es nämlich um den besten Film aus dem 2025. Die Nominierten sind The Brutalist, fast ein vierstündiges Epos, wo Anfangsjahr bei uns ist rausgekommen und auch ausgezeichnet wurde für einen Oscar, zumindest für Adrian Brody, der die Hauptrolle gespielt hat. Ein jüdischer Architekt, der in den USA zum Star-Architekt aufsteigt, der so in diesem Brutalismus architektiert. Sehen wir das? Gebäude baut natürlich, nicht architektiert. Nachher gäbe es einen wunderbaren Film, eine wunderbare Erinnerung. Die vier Stunden merkt man ihm nicht an, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Es gibt andere Stimmen, die den ziemlich verrissen haben. Ich finde den wirklich fantastisch. The Brutalist wäre ein heisser Anwärter für den Filmpreis 2025, wo zumindest dann so ein Film Sündis geht. Dann hat die neue Angebot The Roses, wo von mir aus gesehen aber auch viel besser ist als erwartet. Die schwarze Ehekomödie mit dem Benedict Cumberbatch und der Olivia Colman. Aber wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Nachher One Battle After Another von Paul Thomas Anderson. Noch hier Klammer auf, das ist der gute Anderson, das ist nicht der Paul W.S. Anderson, der die furchtbaren Resident Evil Filme verbrochen hat, sondern der ist Regisseur von wunderbaren Werken wie zum Beispiel Magnolia oder zuletzt Licorice Pizza. Und ja, One Battle After Another habe ich auch schon über ein bisschen ausgelobt und darum auch nicht erstaunlich, dass das jetzt einer von den Anwärtern ist für eine Filmsünde, für den besten Film 2025. Der Phoenician Scheme würde hier auch noch ins Feld werfen von Wes Anderson. Könnte wirklich tatsächlich auch sein. Aber es ist keiner von denen, die ich jetzt angekündigt habe, sondern es ist einer, der bei mir halt einfach irgendwie so vom Thema her und wie er inszeniert ist, wie er rüberkommt, halt einfach ein Herz hat. Ähnlich wie der Holdovers zum Beispiel aus dem letzten Jahr, ist das für mich so auch einer von diesen Filmen, wo ich muss sagen, den schaue ich wahrscheinlich immer wieder gern. Und das ist...
We stay moving, we stay light, we stay agile. Yeah. The conductor's gonna come through, taking tickets. We tell him we're going to the bathroom. He gets to the back of the train, he's gonna start heading towards the front looking for stragglers.
Sorry, where are the stragglers?
Yeah, by the time he gets to the front, the train's gonna be in the station and we're home free.
This is so fucking stupid. Tickets are probably like 12 bucks.
It's the principle of thing. We shouldn't have to pay for train tickets in Poland. This is our country.
No, it's not. It was our country. They kicked us out because they thought we were cheap.
Shit. What the flying fuck, man?
I'm so sorry.
Why did you do
fuck,
that?
You're like red.
Yeah, because you fucking slapped me in the face.
A real Pain! Hat ja schon eine Sünde gewonnen und jetzt nochmal eine und zwar einfach als mein Lieblingsfilm 2025. Ja, ich habe schon ein bisschen erzählt, um was es geht. Zwei Cousenkel, die auf Polen reisen und sich auf die Spuren machen von ihrer gerade kürzlich verstorbenen Grossmutter. Die jüdische Grossmutter, muss man noch sagen, die unter anderem eben das KZ Auschwitz besuchen und mit einer Reisegruppe unterwegs sind, wo eben Jennifer Grey auch dabei ist. Es ist sehr ruhig, charmant, witzig, erzählte Geschichte aus meiner Sicht. Gespickt mit schönen Lokalitäten und auch die Musik finde ich super vom polnisch-französischen Komponist Frédéric Chopin, wo ich dank dem Film wiederentdeckt habe und auch eben den Soundtrack habe ich auf- und abgelassen. Das wäre jetzt von mir gesehen nicht einer gewesen, den man jetzt hier müsste reinbringen für Sündi, besten Soundtrack. Aber ich liebe Chopin. Ich liebe Chopin, muss ich jetzt hier sagen. Und Kieran Culkin und Jesse Eisenberg, die funktionieren wunderbar als Cousenkel, wo so sich in unterschiedlichen Lebensphasen befindet. Der eine hat seine Familie und Kinder und der andere ist noch immer so ein bisschen draufgegangen und kiffen und so. Und die nähern sich so ein bisschen aneinander wieder an und so. Haben zwar eine Zeit nicht mehr miteinander zu tun gehabt, aber verstehen sich dann, glaube ich, gleich noch einigermaßen gut. Und das finde ich mal lustig, oder? Weil die auch zusammen sind aufgewachsen, sozusagen. Und das hat mich auch ein bisschen an meinen Cousin erinnert. Nicht, dass wir uns extrem auseinandergelebt hätten, aber ich habe mit ihm auch abgemacht, dass also mit dem Ivo, der kennt ihn. Der hat hier auch schon Fast and Furious-Besprechung mit mir bestritten. Habe ich eben auch gesagt, hey, den Film müssen wir unbedingt mal zusammen schauen, wenn man so die Cousenkel-Dynamik mal ein bisschen spüren will. Und ich bin gespannt, was er dazu sagt. Vielleicht reden wir dann ja irgendwann mal noch ein bisschen intensiver über den Film. Das wäre eigentlich mein Ziel für das 2026. Und da wären wir schon beim Thema 2026. Was passiert denn da alles? Ich mache jetzt einfach keine Versprechungen mehr. Weil ich habe gemerkt, sobald ich Versprechungen mache, halte ich die Hälfte eh wieder nicht ein. Und darum, die einzige Versprechung, die ich mache für 2026, ist, ihr werdet weiterhin mit Filmsünder-Content beliefert, weil ihr halt einfach wirklich dranbleibt. Und das freut mich extrem, dass ihr mir so auf eine Art und Weise das Gefühl gebt, ich soll das noch ein bisschen weitermachen. Und ja, da könnt ihr gespannt sein, was da noch alles kommt. Auf jeden Fall jetzt hier an dieser Stelle noch einmal. Und es soll nicht anbietend wirken, weil ich meine es wirklich ernst. Nochmal einen Applaus für euch. Und damit übergebe ich doch gerne das Wort an Vincent und an Jules aus Pulp Fiction und verabschiede mich in diesem Sinn.
We happy? Vincent? We happy?
Yeah, we happy.
Okay, that's a wrap.